You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pop, Spop,
Spop,
Spop und Pubertät. Wir sind in dem epischen Jahr 1987, Folge 4. Und wir haben uns vorgenommen, es damit zu beenden, egal wie. Mhm. Wenn wir es erzwingen müssen. Ich muss aber allerdings kurz noch mit einem Nachtrag beginnen. Wir haben ja ausführlich und in epischer Breite über The Joshua Tree gesprochen von U2. Und aus aktuellem Anlass möchte ich hier noch kurz was erwähnen. Denn was auf diesem Album, was mir noch eingefallen ist oder was ich eigentlich noch gerne sagen wollte, war, dass man bei vielen Bands so eine Entwicklung beobachten kann, dass sie sich erstmal trauen müssen, auch richtig, richtig ruhige Lieder zu machen und nicht zu lärmen und nicht zu schreien und einfach vielleicht auch mal nichts zu spielen, wenn man der Schlagzeuger ist oder so. Und ich habe das Gefühl, manche Bands müssen da erst hinkommen als zornige junge Männer, dass man einfach sagt, wir machen es mal ganz, 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 ganz ruhig. Und das ist auf Joshua Tree auf jeden Fall auch zum ersten Mal bei U2, vielleicht deutet sich es bei Bad schon an, aber wirklich auch Schlagzeug weg, ganz reduziert Arrangements. Und ich sage das vor allem deshalb, weil sie ganz aktuell ja ihre merkwürdige Best-of Songs of Surrender draußen haben, die ich mir angehört habe, nach auch vor allem dem tollen Interview mit The Edge von Rick Rubin in der Podcast-Reihe Broken Record. Und da sind 40 Lieder drauf, so in enger Anlehnung an Bonos Autobiografie. 30 davon sind Quatsch, weil einfach sie den Liedern nichts Neues hinzufügen oder eigentlich eher was wegnehmen. Aber da gibt es doch einige Sachen drauf, wo man entweder alte Sachen wirklich, wirklich nochmal ganz neu hört. 11 o'clock TikTok zum Beispiel mit einer sehr, sehr, sehr schönen und sehr interessanten Version. Kann man sich nicht vorstellen, aber ist wirklich so. Und mein absoluter Favorit, und deswegen sage ich es, weil ich es jedem ans Herz lege, sich dieses Lied mal anzuhören, ist Every Breaking Wave. Es ist ein neueres, das mir gar nie aufgefallen ist beim zweimaligen und sehr enttäuschenden Durchhören der letzten beiden Alben. Es muss wohl auf einer dieser Platten drauf sein. Und es ist so eine wunderschöne Version auf diesem neuen Album Songs of Surrender. Sicher besser als die Original, sonst wäre sie mir dort schon aufgefallen. Auch Dirty Days, wunderschön. Oder Stay von Zoo Roper. Also manche dieser Lieder gewinnen tatsächlich durch diese ganz abgespeckten Arrangements. Und auch sehr schön If God Will Send His Angels or Would Send His Angels. Auch eine sehr, sehr, sehr schöne Version. Von wo ist es drauf? Ich glaube Pop, bin mir nicht ganz sicher.
Oder All That We Can Leave Behind.
Kann auch sein. Und was mir beim Hören jetzt gerade im Auto noch aufgefallen ist, ist, dass Gott bei U2 offensichtlich noch männlich ist. Was ja derzeit sehr in Frage gestellt wird, immer mal wieder. Wobei ich hier gerne den Dieter Nuhr-Witz wiederholen möchte. Er kann beweisen, dass Gott männlich ist. Weil Gott, wenn Gott weiblich wäre, würden die Männer die Kinder kriegen. Und zwar durch ihren Penis. So, jetzt sind wir wieder im Jahr 1987. Und Klaus, was heißt du, nachdem ich jetzt schon lang psalmodiert habe zu Beginn?
Ja, dann fange ich mit was Deutschem an. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir über die Band in dem Fall ist ja falsch, reden. Nämlich Wolfgang Niedecken macht ein Soloalbum. Und eigentlich denkt man, das ist ja Eulen nach Athen tragen, weil es so viel Lieder mit kölschem Niedecken-Gesang schon gibt. Aber in der Band Bab gab es ja 86 dieses Skandalalbum Allmänner Allglatt. Skandal deshalb, weil diese Band, die hatte ja den Ruf, dass sie so sozial sind, soziale Missstände anspricht, aber innerhalb der Band war alles andere als sozial zu der Zeit, weil, haben wir schon erzählt, der Schlagzeuger Jan Dix wurde einfach im Studio ersetzt durch Kurt Kress. Das war, glaube ich, eine Idee vom Produzenten Mack, der ja mit Queen und so zu tun hatte. Also die eine Hälfte der Band wollte Rockmusik von internationalem Format und Niedecken wollte eigentlich was anderes, aber...
Kommt vermutlich öfter vor, als man denkt, dass einzelne Musiker einfach ersetzt werden. Habe ich vor kurzem auch gelesen über Peter Criss, der schon auf einigen Kiss-Platten gar nicht mehr mitspielen durfte, vor seinem Rauswurf.
Ja. Oh, ich komme jetzt wieder mit meinem Mantra. Gestern lese ich auf Morrissey Solo.com, dass der beste Songschreiber für ihn seit Johnny Marr schon wieder ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde, denn er hat jetzt eine Gitarristin, es stand einfach so im Internet und ich glaube, dem Alan White, heißt der, den ich sehr, sehr nett und gut finde, hatte wahrscheinlich schon wieder die Schnauze voll. Es war ein großes Hallo und große Freude, dass er wieder zurück war und ich habe ihn gesehen vor 3 oder 4 Wochen und habe gedacht, hey, jetzt ist schon wieder alles okay und natürlich ist nie alles okay im Camp Morrissey und jetzt wird halt spekuliert, was wieder der Grund war, bla bla bla. Jedenfalls Niedecken hat seine Band überfordert mit eigentlich dem Konzept, was Bab eigentlich schon immer zugrunde lag, nämlich Niedecken-Texte, die manchmal 15 bis 20 Strophen haben. Nied mit Algebra ist, glaube ich, das Lied, das bei allen nur Kopfschütteln auslöste. Und was lag da näher, als zum Beispiel den geschassten Jan Dix zu rekrutieren und mit einer anderen Band ein Soloalbum zu machen. Das heißt Schlagzeiten, nicht Schlagzeilen, sondern Schlagzeiten. Und er kann da seine ellenlangen Texte, die wahrscheinlich, was deutsche Texte betrifft, nur noch von Kunze vielleicht übertroffen werden. Denn ich finde, Niedecken ist ein sehr guter Texter, auch wenn halb Deutschland das nicht versteht, was er da singt. Aber ich habe ja immer gern das Textheft gelesen und kann deshalb ein bisschen Kölsch, bilde ich mir ein. Und die Platte hatte eine Single, die hieß Madidiot, die ich aber dann leider schlecht fand und dann das Album gar nicht angehört hat.
Ich habe schon im Fernsehen zu sehen.
Ja, ich habe schon oft geredet über, wenn dann zum Beispiel deutsche Bands Reggae versuchen zu machen. Ich finde es meistens schlecht. Bei Müsli Man fand ich es noch gut für Osterschnigge-Album, weil das ja...
Life is Life.
Lustig. Ja, Life is Life. apropos, Yes hat auch ein Album gemacht. Weil
Yes, es ist das schlecht.
Der Sänger von Opus klingt ja wie John Anderson.
Ich habe es mir angehört nochmal. Big Generator. Was für ein Fiasko. Galt aber schon während der Aufnahme als Fiasko.
Ja, weil der Nachfolger von, ich nenne es ja immer 90125, der sich immer noch ganz, ganz super findet. War von vornherein, glaube ich, unter einem schlechten Stern. Ja,
lief vieles schief. Trevor Horn ist dann geflüchtet. Sie haben in der Toskana aufgenommen. Trevor Horn ist nach London geflüchtet. Dann sind sie ihm nachgereist. Das hat nichts genutzt. Ein schreckliches Album.
Ja, ich glaube, bei Yes waren immer viele Egos. Und,
ja, ich glaube, John Anderson kommt da nicht gut weg immer mal.
Nee, glaube ich auch. Und ich habe sie dann auch überhaupt nie angehört. Ist
wirklich schlimm.
Big Generator, Cover war auch egal.
Ja, jedenfalls, man sieht es im Cover schon an.
Ja, niedrigen Schlagzeiten, können sagen, völlig unnötig, schreib halt Bab drauf. Aber für ihn war das echt wichtig, dass er seine Texte ungekürzt, unbeschnitten verwirklichen konnte. Das war, glaube ich, wichtig. Und bei Bab hat er halt gesagt, okay, jetzt mache ich halt da mit bei diesem neuen kommerzielleren Kurs. Mehr, glaube ich, muss man gar nicht sagen, aber Niedecken immer nebenher noch Künstler und zwar ein guter Künstler. Ich glaube, Julian Schnabel hat sogar bei ihm gewohnt in der WG, dessen Werk ich auch gut finde. Leider ist sein Sohn berühmter, weil er mal mit Heidi Klum zusammen war. So viel dazu.
Die Toten Hosen machen mein persönliches Lieblingsalbum von sich selbst.
Ja.
und zwar bis zum bitteren Ende ein Live-Album, das eigentlich so die frühe Phase der Hosen abschließt, bevor es dann eben mit dem etwas mainstreamigeren und dann aber auch kommerziell erfolgreicheren Weg weitergeht. Mit
da war ich dann raus.
Und Alex und so weiter.
Genau. Alex war ich
raus. Also eigentlich die Zäsur für Klaus hier. Aber ich mochte dieses Album sehr. Mit dieser legendären Ansage auch. Steht ihr auch auf Purple Schulz, dann seid ihr auf dem völlig falschen Konzert und dann geht's los mit Rock'n'Roll von Gary Glitter. weiter. Und dann kommen die, eine Best-of eigentlich der frühen Alben. Liebesspieler hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Liebeslied natürlich auch. Das Wort zum Sonntag. Ich habe lange gebraucht, bis ich wusste, wer Johnny Thunders eigentlich sein soll, der da explizit erwähnt wird. Und so eine Punk-Hymne, wie übrigens auch 1987 für immer Forever Punk von den abstürzenden Brieftauben.
Ja, da gab es tolle Namen. Ja. Ab die angefahrenen Schulkinder.
Opel Gang auch. Und ich fuhr ja in meinen ersten Führerscheinjahren auch einen Opel. Und deswegen auch nochmal war das ein Fest, diese Platte, die ich immer noch mir gerne anhöre. Und viel lieber als vieles, was dann danach kam.
Ja, ist da Ehrenmann drauf? Mm-mm. Schönes Lied. Der war doch nur ein Arschloch. Also da ging es um so eine Beerdigung vom eigentlich nicht so punkigen oder so halbpunkigem Damenwahlalbum. Haben wir schon.
Ja, du spruchst davon.
Ich spruch.
Deutsch, machen wir mit deutschen Sachen weiter. Erste allgemeine Verunsicherung machen ihr Nachfolgealbum meines Frühjugend-Lieblingsalbums mit Banküberfall drauf. Ich weiß gar nicht, wie es heißt gerade. Geld oder Leben oder so. Und die Platte heißt Liebe, Tod und Teufel. Und da sind Hits drauf, die man kennt aus der Jugend. Nämlich Küss die Hand, schöne Frau. Das mir aber nie gefallen hat damals. An der Copacabana auch nicht. Und, was war noch?
Mein Bruder würde sagen, weil es die Hits waren.
Ja, vielleicht, weil es die Hits waren. Was mir hingegen gefallen hat, war sehr der Tod auf diesem Album. Ein typisch österreichisches, aber doch sehr klamaukiges dennoch Lied über den Tod, der ja ein Wiener sein muss, wie man bei Ambros auch immer wieder hört. Und was auch noch ein sehr bekanntes Lied damals war, war Burli, ein Post-Tschernobyl-Song eigentlich, der einzige. Weiß es nicht, ob es noch mehr gab in Deutschland, die eigentlich so radioaktive Verstrahlung und so weiter.
Das gab es bei jedem
zum Thema.
Besuchen Sie Europa, solange es noch
stimmt. Ja, stimmt, ja. Aber das war vielleicht so diese allgemeine Atomangst, ja. Während hier, glaube ich, explizit nicht genannt, aber Tschernobyl gemeint war. Denn ja. Das war natürlich ein Thema in unserer Jugend, was darf man noch essen?
Ja.
Wo man dann immer wieder von Pilzen und Wildschweinen und so abgeraten hat, über Jahre. Und
keine
dann,
Tomaten aus dem Garten, ich weiß es noch genau. Schlimm.
Ja, schlimm. Hast du noch was Deutsches?
Mehr oder weniger. Ich habe x-mal Deutschland, von denen ich mal übers Fetisch-Album geredet habe, haben anscheinend eine Platte gemacht, die Viva hieß. Ich habe sie nie gehört. Und es gibt was noch Deutsches, nämlich Element of Crime, Try to be Mensch. Mhm. Da ist ja schon Mensch im Titel. Es deutet sich also an. Was ich interessant finde, Element of Crime auf Englisch ist eine Band von vielen. Und es war wie Strange Men oder so deutsche Indie-Musik, die aber jetzt eigentlich keine Spuren hinterlassen hätte, wenn Element of Crime nicht irgendwann gedacht oder entschieden hätte, Deutsch zu singen. Und dann kommt eigentlich erst das, was bis heute super funktioniert.
Wobei sie doch einigermaßen Erfolg hatten. Also sie haben ja 5 Platten gemacht, hatten auch immer genügend Geld dann auch in London aufzunehmen oder auch in New York ein Album.
Mit John Cale.
Und die Try to be Mensch ist, glaube ich, von diesen englischen, ich habe die ja erst letztes Jahr entdeckt, diese englischen Sachen. Ich habe mich immer dem verweigert und hatte einfach auch kein Interesse dran. Ich wollte Sven Regener nicht Englisch singen hören. Und es ist auch wirklich absurd. Also rückwirkend ist es wirklich absurd, auch mit seinem Akzent und so weiter. Und diese Art zu singen, die ja genau gleich ist, dieses etwas halbgesprochene auch und ist ja jetzt kein begnadeter Sänger im eigentlichen Sinn, aber halt mit dieser typischen Sven Regener Art und das Ganze auf Englisch, das ist schon einigermaßen bizarr. Die Musik auch noch deutlich postpunkiger als dann später, wo man ja auch viel im Dreivierteltakt und viel in so einem
Zirkus-folkloristischen
Stil irgendwie macht, während das hier noch ein bisschen abgefahrener ist, auch musikalisch, aber mir gefällt es auf irgendeine schwer erklärbare Art und Try to be Mensch ist, glaube ich, mein Lieblingsalbum von den Englischen. No God Anymore hat mir sehr gut gefallen. Don't You Smile, The Last Dance, Beware of Strangers, da ist doch einiges Nervous and Blue auch noch. Einiges drauf, was mir erstaunlich gut gefällt, dafür, dass ich mich fast jahrzehntelang geweigert habe, mir das anzuhören.
Ja, das Jahr drauf war Peace and Love and Happiness und wir von dem Effekt sollten mit ihnen spielen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber weil halt da keiner kam, weil das hier Diaspora, was Indie-Rock betrifft, war, mussten wir am Schluss allein spielen und Element of Crime haben eine Reifenpanne in der Schweiz vorgetäuscht und ich habe Sven Regner meine für immer unveröffentlichte Biografie 10 Jahre im Keller überreichen lassen über die Typen von die höchste Eisenbahn. Ich weiß bis heute nicht, ob er es jemals gekriegt hat und ich habe die Seiten, wo ich die Geschichte erzähle, Veresels-Ort, damit er nicht den ganzen anderen Mist lesen muss, aber ich weiß es bis heute nicht.
Die haben gerade ein aktuelles Album, das ich mir noch nicht gehört habe. Ich bin irgendwie auch ausgestiegen bei Element of Crime. Also ich höre mir alles an, lese die Interviews, lese die Bücher, aber die Platten höre ich eigentlich kaum noch. Und also die neuen zumindest. Aber ich habe einen schönen Satz gelesen von Sven Regener zu unserem Thema auch, wie politisch darf Popmusik überhaupt sein. Und er hat gesagt, Popmusik ist nicht der verlängerte Arm der Volkshochschule und auch nicht der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja, also ich weiß noch bei diesem Konzert im Europapark, Rolling Stone Park, da habe ich das Lied Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin zum ersten Mal gehört und ich habe Tränen gelacht. Ich wäre so gern ein Gummibär. Die Gelben und die Roten, das sind alles Vollidioten. Da musste ich echt herzhaft lachen.
Ja.
Das ist anders als mein Freund, wie heißt er, Mark Forster, wenn ich Texte höre.
Naja. Da weiß ich nichts drüber.
Ja, das manchmal muss man halt auf Hochzeiten als Spielen denken. Also ich manchmal. Dann, oh Mann.
Die Ärzte machen ihr Album ab 18. Oder zumindest kommt es raus, 1987.
Mhm.
Ja, was man sich heute schwer vorstellen kann noch, ist, dass die Platten ja zensiert waren, auch debil ja lange Zeit, dass man es nicht kaufen durfte eigentlich. Oder wie war denn das eigentlich?
Ja, ich habe die gehabt und dann hieß es plötzlich, die zensiert. Und ich, das war aber alles im Zug von Geschwisterliebe, was ja, glaube ich, auch auf ab 18, was ich immer scheiße fand.
Ja, aber ich glaube, das Schlaflied war...
Ja, das war aber auf meiner Kassette gar nicht mehr drauf, weil da vorne dran war Tote Hosen. Dann kam die Ärztin, das hörte bei Roter Minirock leider auf, weil das finde ich eines der besten Lieder. Und dann war Schlaflied gar nicht drauf, aber ich hatte einen Kumpel, der fand es super, Schlaflied. Und als ich es gehört habe,
ich habe das mal im Musikunterricht vorgespielt und unser Musiklehrer hat es mit angewidertem Gesicht dann ausgemacht und mir die Kassette mit spitzen Fingern überreicht und
sagt,
spiel nie mehr sowas vor.
Ja, ich finde es eigentlich auch doof. Also mich hat es da ein bisschen genervt mit die Ärzte und Geschwisterliebe und Jenseits von Eden. Das war, glaube ich, als sie dann nach Im Schatten der Ärzte kurzzeitig zu zweit waren. Dann kam die Incredible Hagen, der leider sehr früh verstarb. Und ja, da war ich irgendwie raus. Also dieses,
ja, das war halt in der Pubertät, also für mich damals so, gab es so eine Zeit, wo man halt auch durch den Ort läuft und die Straßenlaternen austritt mit den Füßen.
Hab ich auch gemacht.
Und das ist halt dann so eine seltsame Art von Provokation gewesen und deswegen war Geschwisterliebe dann auch wieder irgendwie interessant mal ganz kurz, weil man sowas halt eigentlich nicht singt und nicht darf und dann ist es halt irgendwie so ein Tabubruch, den man mal mit 16 oder so interessant findet. Sweet Gwendoline hat mir musikalisch eigentlich immer gefallen.
Hab ich gar nicht mehr gekannt.
Sadomaso-Lied, das guter, ja, so ein schneller Abgeh-Rockabilly ist, was mir als Song einfach gut gefällt. Der Text war mir relativ egal. Und dann ist, glaube ich, ja, Schlaflied noch drauf ab 18. Und was ist noch drauf? Ich weiß es
wahrscheinlich
gar nicht.
Wahrscheinlich Claudia Hattenschäfer.
Und ja, vermutlich, ja.
Ich fand so lustige Lieder wie Roter Minirock, Paul und so, fand ich viel besser. Und jetzt kommen wieder die 2 Jahre, die ich älter bin, sind es 2? Weiß gar nicht. Zum Tragen, weil da war ich schon raus. Und als mein Bruder die Ärzte in Hosen Kassette heimbrachte, kannte das kein Schwein. Also man hat So ist es mit Jürgen von der Lippe gesehen und Lustiger Astronaut gehört. Und ich habe meine Kumpels alle infiziert und auf jedem Lager der Stadtkapelle Kensington sind wir herumgerannt und haben die Platte rauf und runter gesungen. Und die Jugendleiter haben uns angefangen, was singt ihr da für ein Zeug? Und es hat echt kein Schwein gekannt. Und von Tote Hosen war es eigentlich nur Willi muss ins Heim, weil Ärzte war einfach lustiger. Irgendwie. Und Trinklieder, ich und Trinklieder, das war ein bisschen unglaubwürdig, aber es kann schon sein, dass auch Bommalunder gesungen wird, aber...
Das Altbierlied.
Ja, das war dann schon hinterher. Also so Opel Gang und Uns geht's prima und Debil, das war, konnte man alles auswendig. Aber dann war irgendwie mit Im Schatten der Ärzte, war das irgendwie, war dann zu schlecht oder zu, haben wir schon mal besprochen, zu gewollt, jetzt wird's lustig.
Udo Lindenberg macht natürlich ein Album wie jedes Jahr in den 80ern.
Nur eins?
Und es, ja, ich bin mir gar nicht sicher, wahrscheinlich noch ein zweites. Aber es heißt Feuerland und es ist mir insofern sehr, sehr wichtig, weil ich es hatte auf Kassette und sehr, sehr oft gehört habe. Und dann eben auf der Feuerland-Tour auch war in der Stadthalle in Freiburg und es so ein fantastisches Konzert war, das ich auch nie mehr vergessen habe mit einer unglaublichen Bühnenshow und Big Band Orchester und ich weiß nicht was alles, halt der Batman, der an Drähten dann über den Zuschauern da schwebt und so weiter. Ich war vollkommen von den Socken und bin eigentlich, mag dieses Album immer noch. Der Generalsekretär ist drauf, natürlich wieder sein ewiges Thema DDR. Dann der große Hit, Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Eine dieser typischen Udo-Balladen, wo er dann ja noch etliche andere gemacht hat, die eigentlich alle gleich klingen.
Die Fernseher, die ich eingetreten habe.
Udo Lindenberg hat eigentlich hier vorgemacht, was Aerosmith ihm danach gemacht haben. Einmal eine Ballade und die 10-mal dann mit anderem Text immer wieder neu aufgenommen.
Ja, da gibt es viele, die das machen.
Der Lindische Ozean, immer wieder auch schöne Wortspiele rund um das Thema oder das Wort Lindenberg. Das
ist wie bei Haarstudios.
Ja, genau. Und dann ein sehr berührendes Lied für mich immer, ein Kommen und Gehen.
Und wer hat es gecovert?
Auf dem Bahnsteig des Lebens.
Ja, ja, wer hat es gecovert?
Das ist die Frage jetzt.
Ich glaube, ich darf es nicht sagen, sonst untermauere ich wieder.
Das ist eh durch, du kannst dich wehren, wie du willst. Das
okay,
ist,
es lag an meinem Vater, der war damals schon schwer krank und dann gab es halt viele melancholische Alben in unserem Haushalt. Ja, viel Enya und so, aber auch ein Album von Milva, die ein Coveralbum, ein sehr ungewöhnliches Coveralbum gemacht hat und das hieß Ein Kommen und Gehen und da war dieses Lied von Udo Lindenberg drauf und den absoluten Partykracher von Herbert Grönemeyer von seinem anstrengenden Sprünge-Album, nämlich Angst. Angst vor der Geschichte. Und das war mutig, finde ich, von Milva.
Ja. Ich habe ins neue Grönemeyer-Album reingehört und habe ganz, ganz, ganz große Probleme damit gehabt.
Ich finde seine Titel immer, das ist los.
Also das Lied, das Titellied ist wirklich ein
dauernd jetzt, was ist
ein so? Abgrund. Es ist so im Stil von We Didn't Start the Fire oder MFG, auch so eine Aneinanderreihung von so Schlagworten.
Habe ich Probleme
und es
mit.
Ist ganz schlimm. Das hat mich komplett verstört, dieses Lied. Es ist
musikalisch. Wie heißt das?
Das ist los, das Titellied vom Album. Das ist wirklich ein Abgrund.
Ja, ich mir an, klingt gut.
Ja. So, ich habe nichts Deutsches mehr.
Ich habe, glaube ich, auch nichts Deutsches mehr.
Dann mache ich mal weiter.
Also nicht mal ein Schlageralbum, ist da bestimmt
ja, Peter was. Maffay hat da sicher was gemacht. Soundtrack von The Joker oder so. Der Joker, nicht der Joker.
Oder ist blend. Ah, ich habe es schon erwähnt.
Also, jetzt gibt es ja...
Ah, ich habe noch ein Zitat aus der Joker. Mit so einer ganz komischen Betonung am Schluss. Ich habe von der Größe gesprochen, nicht vom Aussehen. Man müsste sich ja eigentlich jetzt kaufen. So wie mal durch Henry Rollins The Mob Rules von Black Sabbath kaufen. Everything is evil, I'm going to the edge.
Nein, The Mob Rules kann man sich aus sämtlichen Gründen kaufen.
Ja, aber ich jetzt aus dem, weil ich ja das aus zweiter Hand kenne. Something has got to be done. Hat er gut gemacht.
Jetzt gibt es ja einen Künstler, der irgendwie abseits von allem steht, was in den 80ern sonst so passiert, der eigentlich so wie den Soundtrack zu den 80ern, den man aber unter den Teppich kehrt oder der so unterm Dielenboden stattfindet, irgendwie in schwarz-weiß, grobkörnig und der aber halt unfassbare Platten macht, eine nach der anderen in den 80er Jahren.
Lass mich raten.
War noch 85.
Bata Ilic.
Und ich hatte eigentlich von dem frühen Andy Borg gesprochen.
Ja.
Tom Waits macht sein nächstes Klassikeralbum Frank's Wild Years und es enthält schon wieder mindestens 7 Klassiker für die Tom Waits Ewigkeit. Hang On St. Christopher natürlich, Temptation, Yesterday Is Here, wunderbar, wunderbar. Und wahrscheinlich eines seiner bekanntesten, berühmtesten Liedern, auch oft in Filmen eingesetzt, Innocent When You Dream. Und bei dem Lied muss ich immer denken an den Film Smoke, der mir eine Weile wahnsinnig gut gefallen hat, mit Harvey Keitel und von Jim Jarmusch. Und Jim Jarmusch spielt ja auch mit. Und diesen absurden Szenen und auch dieser Nachfolgefilm, dann Blue in the Face noch, Wo diese ganzen New Yorker Urgesteine sich noch äußern zum Thema New York. Ich muss da immer an Lou Reed denken, der irgendwie sagt, New York Großstädte machen ihm keine Angst. Orte wie Schweden machen ihm Angst.
Auch schön.
Und Jim Jarmusch nachmacht, wie die Nazis in den Filmen immer Zigarette rauchen. Ja, die Zigarette immer so zwischen Mittelfinger und Ringfinger, so ein bisschen zu weit und dann so mit der ganzen Hand vorm Gesicht rauchen. Und ein Film übers Rauchen auch. Es wird wirklich zelebriert in diesem Film. Wäre schon daher heute politisch vollkommen inkorrekt und nicht mehr machbar. Und da erzählt ja Harvey Keitel am Schluss dann diese tolle Weihnachtsgeschichte, von die Paul Auster auch als Kurzgeschichte ja veröffentlicht hat, Augie Wrens Christmas Story. Und da sieht man danach die Bilder zu dieser Geschichte im Abspann und da läuft dann Innocent When You Dream und es rührt einen ganz, ganz tief.
Ist Smoke von Jim Jarmusch? Guck mal nach, ich erzähl was drüber, weil ich habe Smoke, glaube ich, dreimal im Kino
gesehen. Also spielt er mit oder macht er mit?
Ja, spielt in Blue in the Face mit. Ja. Ich habe Smoke auch geliebt und dann kam ich ins Gehege meiner Brüder, beziehungsweise meines mittleren Bruders, der mir immer vorwirft, ich mag immer nur B-Seiten und das schlechteste Lied auf der Platte finde ich das Beste und so. Und ich war sogar auf Santorin 1996 mit meiner damaligen Freundin, jetziger Frau, im Open-Air-Kino auf meinem Schoß eine Katze. Und dann lief Smoke und ich fand es super. Und leider hat mein Bruder mir vorgeworfen, ich würde den Film so gut finden, weil nichts passiert und der wäre doch totaler Schrott. Ich fand ihn sehr stimmig, vor allem die Idee, dass man an einer Straßenecke jeden Tag ein Foto macht. Mhm. Das erinnert mich an meinen Kunstprof Herrn Peter Dreher, der berühmt ist für seine vielen Gläser. Nur fände ich es fast noch schöner, wenn man jetzt zum Beispiel einen Baum jeden Tag fotografiert, aber Straßenecke, ich meine, die bewegt sich zwar nicht, aber die Leute drauf. Und so, ich finde die Idee natürlich sehr poetisch.
Der Regisseur ist Wayne Wang.
Ja, genau.
Und das Drehbuch hat eben Paul Auster geschrieben und Jim Jarmusch kommt dann erst im zweiten Teil, glaube ich.
Hätten wir auch geklärt, sonst kriegen wir wieder wütende Briefe und so.
Ja, übrigens, ihr könnt uns natürlich ab und zu kommen mal Kommentare über diesen Podcast-Host, irgendwie Podigy, aber ihr könnt uns auch über Instagram erreichen, wenn ihr Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten.
Ja.
Wir schauen unregelmäßig, aber in sich dann doch auch wieder regelmäßig,
ja, irgendwie
alle zwei Wochen oder so.
Und wir sind auch sehr dankbar für alles. Zum Beispiel Worry hat, ich habe vor kurzem diesen Synthi-Hit der 70er Jahre gesummt und habe gesagt, was singt das eigentlich? Und er ruft mir an und sagt, schau Michel Schaar, inzwischen habe ich natürlich meine Plattensammlung durchforstet und bemerkt, ich habe das. Ich habe es gesucht und dann habe ich bemerkt, ich habe es ja.
Nochmal zu Tom Waits kurz zurück. Diese Assoziation mit Jim Jarmusch drängt sich natürlich auf. Die haben wir noch gar nicht thematisiert. Diese vielen Jim Jarmusch-Filme, die ja auch so ein 80er-Bild sind irgendwie, aber eher halt im Indie-Bereich, ja. Schwarz-Weiß, Stranger Than Paradise oder dann vor allem Down by Law, wo Tom Waits ja dann auch mitspielt. Und da, das sind natürlich auch immer Bilder, die man irgendwie bei Tom Waits, zumindest wenn man in den 80ern jung war, vor Augen hat.
Spielt er nicht auch den Renfield im Dracula vom Coppola?
Tom Waits spielt Renfield, ja.
Bei Renfield denke ich natürlich immer an Werner Herzogs Renfield.
Jetzt gibt es einen Film Renfield demnächst.
Echt?
Und da spielt den Renfield, jetzt muss ich gucken, wer ihn spielt. Ich schau mal nach, Klaus red weiter.
Ja, Renfield ist für mich aus dem Herzog-Film eigentlich mein alter Ego, weil ich ab und zu...
Nicolas Cage spielt Renfield.
Siehst du, das ist
ich wusste,
so...
Das wollte ich schon...
Ja, jetzt ist er wieder an der Spur, sag mal. Genau. Also Renfield gehört irgendwie zu mir, weil ab und zu laufe ich durchs Lehrerzimmer und schreie, Blut ist Leben. Weil, er hört den Podcast eh nicht, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe einen Kollege, der lacht so. Also zum Beispiel, ich habe heute Mittag frei. Und eigentlich werde ich ihn, oder ich nenne meinen Kollegen Billy, weil die Abkürzung von Blut ist Leben ist B-I-L. Und dadurch ist der Deckname für mich, das weiß zwar keiner, aber für meinen Kollegen Billy. Blut ist Leben.
Der Film von Nicolas Cage, übrigens, den ich letztes Mal erwähnt habe, heißt Massive Talent. Ein Film, in dem man sich selber spielt.
Oh, das ist aber ein bescheidener Titel.
Ja, das ist natürlich höchst vor Ironie triefen. Mhm. Aber den muss man sich, glaube ich, mal anschauen. So, dann, wie sieht's aus? Klaus.
Ich habe noch Eishaus.
Oh ja.
Mein Bruder war immer großer Eishaus-Fan und ich fand Eishaus gut. Vor allem, wenn es so... Also ich mag die Stimme von Ivar Davis, spricht man das aus? Keine Ahnung. Sehr. Vor allem, der singt so schön, wenn er hoch singt. Ich habe ja 100 Mal schon die Berlin Tapes CD-Album erwähnt. Das mache ich heute nicht. Ich erwähne das Album nicht heute. Und 1987 kommt ein sehr glattes Album raus, das heißt Man of Colors. Und der Hit hieß Crazy. Und das war zwar als Eishaus erkennbar, aber mir war es dann zu glatt. You gotta be crazy, baby, to irgendwie love a guy like me. Ich meine, für so eine Zeile müsste man eigentlich 5 € ins Phrasenschwein bei DSF schmeißen. Es gibt eine Kollaboration mit John Oates von Hall & Oates. Das hieß Electric Blue.
Fand ich jetzt, finde ich ganz gut.
Ja, ganz eben. Die Platte ist ganz gut. aber so Lieder wie auf Primitive Man, wie Goodnight Mr. Matthews oder so, wo es so ein bisschen unheimlich ist und so, ist hier, glaube ich, kaum noch drauf. Also sehr schön und super glatt produziert. Ich liebe halt die Stimme von ihm, aber mir war es jetzt so glatt.
Ich lese gerade den aktuellen Roman von Bret Easton Ellis, The Shards, und das spielt im Jahr 1981 und Ellis schafft es ja wirklich auch, Los Angeles immer ganz kühl wirken zu lassen. Und beschreibt ja auch immer so eine, er feiert zum Beispiel Kids in America, das Video in diesem Roman mal von Kim Wilde, weil die auch so furchtbar unterkühlt wirkt und so egal und so. Und wo sie sagt so, ja, ich könnte dich jetzt verführen, aber wenn du keine Lust hast, ist mir auch egal, irgendwie mit so einem Blick. Und da wird das Lied Eishaus von Eishaus erwähnt.
Finde ich sehr gut.
Und das natürlich auch sehr, sehr, sehr gut. Er seziert dann auch den Text nochmal und warum der so wichtig ist für diesen Roman und für diese Gesamtstimmung in diesem Roman.
No light inside the ice house. Nee. Super Lied. Auch unheimlich. Jetzt kommt gerade Kim Wilde und wie sie aussieht und so. Ich habe eine Lieblingsserie. Derry Girls. Kennst du?
Ich habe 5 Folgen geguckt und bin dann aber ausgestiegen.
Ja, es macht einem wahnsinnig, weil man möchte dauernd verstehen, was die sagen, aber es ist ganz schwierig.
Ja, mich macht die Hauptdarstellerin wahnsinnig.
Ja, also ich bin großer Fan von Derry Girls und die eine Blonde, die mitspielt, die immer so ein bisschen poetisch sein will, aber der hat für ihn vielleicht die Augen aus dem Kopf, die erinnert mich an Kim Wilde. Das merke ich deshalb, weil es steht gerade das Debütalbum. Ist
viel zu hysterisch.
Ja, aber wenn man Standbild macht man Standbild, erinnert es mich etwas an Kim Wilde, wenn er nicht gerade die Augen aus dem Kopf fallen.
Wie eigentlich in jeder Szene.
Ja, die schreien nur rum. Aber ich kann es empfehlen, vor allem an Fans der Serie Bridgerton, bei der ich eingepennt bin. Da spielt nämlich die eine mit. Der Gerhard Polt wird jetzt sagen, du steckst sicher diese Dicke dahinter. Also diese, die das halt so alles aus dem Off erzählt und selber mitspielt. Und die spielt in Derry Girls mit und schreit nur rum. Aber ich finde sie unglaublich, die Serie.
Ja. Jetzt kommt eine Band, über die haben wir auch noch nicht gesprochen, weil, ich weiß nicht warum, weil wir sie nicht so auf dem Schirm hatten, obwohl sie in den 80ern einige Alben veröffentlicht haben.
Und wieder jetzt. Sprechen
von The Alarm. Eine Band, die auch so, das ist ja auch so ein 80er-Ding, so ernster, gitarrenlastiger Pop, ja, mit Anliegen, hat man das Gefühl auch. Also eigentlich so im U2-Universum, ja, aber eben. Halt alle nicht so bekannt dann. The Church gab es da noch, oder auch Aztec Camera, mehr oder weniger, alles.
Wobei
so.
Die mit, wie heißt der, Roddy Frame,
ja.
Die sind, glaube ich, schon sehr eigenständig. Also da war die U2-Keule, weil sobald es hieß, klingt wie U2, mhm. Und, schon wieder ja. Epigonentum.
Man tut auch die Alarm unrecht, aber es ist halt so der hilflose Versuch, das irgendwie einzuordnen. Ja. Und mir hat diese Platte Eye of the Hurricane von 87 immer super gefallen. Rain in the Summertime war ein Hit und Rescue Me vor allem, ein kleiner Hit, Indie-Hit, das mir ausgezeichnet gefallen hat. Und dann gab es noch eine Ballade drauf, die ist aber nur auf manchen Versionen drauf. Und jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt. Ich suche sie hier gerade auf dieser Best-of. Rose, irgendwas mit Rose, jetzt finde ich es nicht. Und ich habe mir nämlich diese Platte gekauft vor einiger Zeit, Eye of the Hurricane, und dann war diese Rose-Ballade nicht drauf. Und jetzt finde ich nicht mal mehr, wie sie heißt. Ist egal.
Das werden wir recherchieren.
Das müssen wir irgendwie rauskriegen. Jedenfalls, letztes Jahr bringen, oder vor zwei Jahren, die Alarm ein tolles Best-of-Doppelalbum, eine Doppel-CD raus, History Repeating 81 bis 2021, mit ihren größten Hits, und es sind etliche, und ich kann mir die problemlos durchhören. Es gibt kaum ein Lied, das mich hier irgendwie abschreckt oder nervt. Schöner, fängt postpunkiger an, wird dann immer gefälliger, immer poppiger. Spirit of 76 war so ein früher Indie-Hit auch, und Breathe, glaube ich, auch noch. Sehr schön, tolle Band, bin ich froh. Habe ich damals gehört, dieses Album auf Kassette, dann viele Jahre nicht mehr daran gedacht und dann irgendwie über Spotify halt wieder angefangen reinzuhören und gedacht, ha, Sapperlot, die gefallen mir aber gut.
Sapperlot. Also finde ich gut, wenn man als Band, die eigentlich keinen richtigen Hit hatte, dann ein Doppelalbum rausbringt. Das ist wie bei The Lords, habe ich schon mal drüber geredet, selber Aufmachung wie Beatles. Und ich denke, die Lords haben so viele Hits gehabt wie die Beatles. Da war ich aber erst 8, also zu meiner Verteidigung. Die Alarm war, also für viele, auch was die Frisur betrifft, so eine Art kleiner Bruder von U2. Und da gab es auch eine Band, die wurde im Radio vorgestellt. Ich habe früher öfter mal Radio gehört. Und da gab es eine Band, die hieß 10-10. Und da hieß es The Next Big Thing und so. Und ich habe die Platte irgendwann gekauft im Secondhand-Laden. 10-10. Und ein Lied hieß It's Beyond Me. Und No One Sees Your Tears When It Rains. Ich weiß nicht, ob es das auf Spotify gibt. 10-10. Und man hat nie wieder was von denen gehört.
Rose Beyond the Wall heißt das Lied, das ich gemeint habe. Ist auf der Deluxe, auf der CD von Eye of the Hurricane was drauf. Wunderschönes, wunderschönes Lied.
Ja, manche Probleme klärt man während der Sendung. Kennst du 10-10? Jemals nee, hast du davon gehört? Ist, glaube ich, auch nicht viel schlechter als die Alarm. Und No One Sees Your Tears When it's Raining oder so.
Okay.
Wir suchen das mal auf Spotify. Aber es ist halt Rock und man denkt, ah ja, YouTube. Ah nee, doch nicht. Noch was? Ja, da gibt es noch viel. Und zwar freut sich jetzt mein Freund Bertram. Ich glaube, es ist von 87. Level 42 Running in the Family. Ich habe, also Bertram und ich kennen uns seit der 5. Klasse. Und er war, wie ich, von seinen Brüdern beeinflusst. Und er kam dann mit Level 42, als ich halt schon im Punk unterwegs war, und es war natürlich ein gefundenes Fressen für Hohn und Spott, weil erstens hängt der Bass von Mark King viel zu hoch und dann diese bis oben hin zugeknöpften Hemden, wie bei Bryan Adams seinem 87-Album Into the Fire.
Ganz schlecht.
Damit hätte man das auch erledigt. Was hat er an auf dem Cover und so. Und Running in the Family, genauso wie, wie hieß der zweite Hit?
Lessons in Love.
Vielleicht war das sogar auch der erste. Schon der Titel macht einem natürlich verrückt und man möchte Witze machen. Lessons in Love. Klingt ja wie so ein Hamilton-Film. Jedenfalls natürlich Mark King über jeden Zweifel haben als Bassist. Spielt auch bei Nick Kershaw The Riddle mit und dann später mit meinem Freund Michio. Aber Level 42 war für mich wegen dieses Albums, ich habe glaube ich eh nur die Single gekannt als ignorant, etwas, was so als wie so ein Schimpfwort war. Und vor ein paar Jahren habe ich dann bei dem Sohn einer Klassenkameradin in seiner Musikprüfung im Abitur mitgespielt, weil der spielt Bass wie ein Gott und hat 100.000 Effektgeräte. Und was hat er gespielt? Ein Instrumental von Level 42 von World Machine, und ich habe getrommelt und es war sehr gut und hat 15 Punkte gemacht, und ich war irgendwie stolz, dass ich mit Level 42 versöhnt habe, indem ich bei einer Abiturprüfung getrommelt habe zu Level
42. Aber diesen Mark King hat man auch immer noch genau vor Augen. Ich glaube, die waren wahnsinnig oft auch im deutschen Fernsehen
zu
sehen. Immer mit seinem Lachen und war immer gut drauf und hat da immer mit diesem hochgehängten Bass und dann immer geslappt. Wobei total der geslappt. Sound, den man gehört hat, war gar kein Slappen. Ich dachte eigentlich immer, es klingt eher wie ein Synth-Bass.
Ja, wie ein Moog.
Ja. Und er hat aber immer mit dem Daumen irgendwie gespielt und so.
Ich glaube, das ist echt okay. Übrigens, das Geräusch Moog kommt in Clever und Smart vor, wenn sich jemand schneuzt. Kein Witz.
Clever und Smart wurde ja auch wieder neu aufgelegt die letzten Jahre. Und ich habe vor kurzem einen Schüler gesehen, der Clever und Smart gelesen hat.
Echt? Eigentlich sollte man das als T-Shirt?
Musste ich ihn anschreien. Also und er meinte auch, sein Vater hat ihm das irgendwie empfohlen. Und dann,
ja, also früher, wenn jemand Geburtstag gehabt hat, entweder gab es eine Leerkassette oder es gab Clever und Smart, alles so im Bereich 5 Mark. Wollte ich noch was zu Level 42 sagen? Der andere Bassist finde ich. Ich finde die zwei, die Bassisten, die viel slappen der 80er sind, Mark King und Nick Bex von Catch a Goo-Goo. Da hat man ja gedacht, okay, Catch a Goo-Goo, forget it. Aber Nick Bex, hab's schon mal erwähnt, spielt in der Stephen Wilson Band mit.
Aber ohne slappen.
Ohne slappen. Er ist, glaube ich, ein Bassgenie.
Ja.
Und vor allem, ich finde ja Catch a Goo-Goo ohne Limahl fast besser.
Ja.
Aber das da gab es ja auch
noch. Aber niemand sonst, glaube ich, außer dir.
Bitte?
War kein Erfolg mehr, dann habe ich gelesen vor kurzem.
Ja, es gab halt Lion's Mouth und Big Apple, das ich sehr gut finde. Aber klar, dann.
Nee, war. Also, war Verkaufszahlen halt auch, sind.
Ja, klar, ging dann runter. Es ging ja auch um das Gesicht, um Limahl. Aber der hat ja dann auch nichts mehr gerissen.
Aber interessant, dass eben eine Band sagt, so, wir können es auch ohne unser Gesicht machen, aber haben viele sich geschnitten, die gedacht haben, es geht um die Musik. Es ging halt in den frühen 80ern oft auch nicht nur um die Musik.
Ja, aber 3 Hits gab es trotzdem für Catch a Goo-Goo zu dritt. Das sind fast mehr als mit. Egal.
Bruce Springsteen orientiert sich neu nach seiner großen Welttournee 85-86 nach dem Smash-Hit Born in the USA und er trifft eine Entscheidung, er trennt sich von der E Street Band und es soll etliche Jahre dauern, bis sie wieder gemeinsam auf Bühnen stehen zunächst und dann auch wieder gemeinsam aufnehmen. Es ist eine Phase, die schwierig ist für ihn. Das wird deutlich in seiner Autobiografie. Er diagnostiziert bei sich selbst eigentlich Depressionen, geht dann auch, macht Therapie und die Texte ändern sich. Es wird persönlicher. Er erzählt nicht mehr Geschichten in der dritten Person oder in der, ja, in der Pseudo-dritten Person, also erste Person, aber es ist nicht er. Und jetzt werden die, ja, er setzt sich auseinander mit seiner Ehe auch, die auch scheitert in dieser Zeit. Und die Platte ist aber vom Sound überhaupt nicht düster, sondern relativ poppig. Und überhaupt nicht mehr so breitbeinig und brachial wie eben mit der E Street Band. Filigraner, feiner, auch synthi-lastiger. Tunnel of Love heißt sie. Man sieht schon vorne drauf so einen leichten Imagewandel. Das ist also nicht mehr der Jeans- und Baseballmützen Bruce Springsteen, sondern er steht da im Anzug vor einem Cabrio, einem alten Retro-Cabrio an einem Strand. Und die tollen Lieder auf dieser Platte sind Tunnel of Love, natürlich Brilliant Disguise oder Spare Parts, auch Tougher Than the Rest natürlich auch. Eigentlich in einer perfekten Welt große Hits, aber war dann nicht mehr ganz so groß. Er hat dann auch live eben mit einer anderen Band gespielt und war natürlich immer noch Bruce Springsteen und immer noch wahnsinnig erfolgreich, aber das klingt anders und es ist ein anderer Bruce, der dann die nächsten Jahre ja ganz andere Musik dann noch macht. Ein reines Akustikalbum mit Tom Joad und dann diese schlechten Lucky Town und Human Touch. Und ja, man meint so ein bisschen, dass er die Orientierung verliert. Und mit Tunnel of Love geht diese Phase des Suchens los. Aber es ist ein fantastisches Album, auch wenn es nichts mit Born in the USA zu tun hat.
Jetzt komme ich mit was, das ich eigentlich nur sage, damit ich was nachmachen kann, nämlich Bee Gees, ESP.
Oh ja.
Da gibt es, glaube ich, Monster-Hits drauf.
Ja. Wie hieß der Hit in den 80ern? Die hatten einen Monster-Hit.
You Win Again.
Ja, You Win Again.
Ist das da drauf?
Ich gucke.
Ja, die sehr buntes Cover, die stehen da irgendwo wie nachts beleuchtet und mit Sonnenbrillen und Mänteln. Die Bee Gees, die waren ja früher mit Massachusetts und so.
Ist drauf.
Eher, was die Stimme betrifft, tiefer, aber ab Disco war halt.
Ja, ich habe auch bei Rick Rubin war Barry Gibb und er hat dieses Falsetto entdeckt in den späten 70ern oder in 76, 77. Er hat sich erst gar nicht getraut und dann haben sie das erst entdeckt.
Ja. Und dann haben sich alles getraut.
Da, ja, also die sind schuld an viel Falsetto-Gesang, wobei Robin Gibbs ja dann teilweise echt ein bisschen übertrieben
hat. Ja, ich stand vor kurzem im Supermarkt.
Und Juliet anhört, denkt man, Jesus Gott, wie hoch will er denn noch gehen?
Ja, aber es gibt noch viel Schlimmeres. Ich weiß nicht, wie das Lied hieß, aber ich stand im Supermarkt und dann kam über die Lautsprecheranlage ein Lied der Bee Gees, wo Juliet eigentlich fast Sisters of Mercy ist dagegen. Und dann musste ich lachen, weil es so absurd war. Und man denkt dann immer, weil man jetzt halt auch mitgekriegt hat, wie jetzt einer nach dem anderen starb. Bee Gees sind voll nett und so. Und jetzt habe ich gehört, Marc hat mir ja ein tolles Mature-Interview zugeschustert. Ein super Interview, finde ich, weil der so ehrlich ist. Der Mann, und dann erzählte er, war irgendwie musikalischer Koordinator vom Prince's Trust Konzert. Und da waren auch die Bee Gees und die kamen dann rein. Und die haben gedacht, das sind Headliner. Ich glaube, so war die Geschichte. Und dann erzählt Mature halt, they came in and asked, who's the fucking organizer oder irgend sowas. Und dann sagt er, I am the fucking organizer. Und die Bee Gees haben halt extrem auf dicke Hose gemacht. Und man hört dann, dass es ihn total angekotzt hat. Und er dann gesagt hat, ja, das ist ein Konzert, wo ganz viele gleichberechtigt auftreten. Aber I am the fucking... Sehr gut.
Von Barry Gibb habe ich erfahren in diesem Interview kurz, was man gar nicht so richtig mitgekriegt hat. Er hat 2021 ein Album rausgebracht, das heißt Greenfields, The Gibb Brothers Songbook. Und es sind viele Duette da drauf auch. Jason Isbell, Brandi Carlile, Alison Krauss, auch Dolly Parton. Und da sind ganz, ganz tolle Versionen drauf von Bee Gees Liedern. Zum Beispiel Jive Talking, How Deep Is Your Love, How Can You Mend a Broken Heart to Love Somebody mit Jay Buchanan. Eine ganz tolle Version. Rest Your Love on Me mit Olivia Newton-John noch. Und ein schönes Album, auch so ein Lockdown-Album, glaube ich, war so eine Idee, wenn man nur im Lockdown draufkommen konnte, so, ha, ich spiele mal die Bee Gees-Lieder, jetzt auch nochmal abgespeckt. Eigentlich so ähnlich, ein bisschen wie das U2-Album Songs of Surrender. Jo. Abgespeckt, unplugged viel und ohne Disco-Rahmen auf jeden Fall.
Ja. Auf YouTube gibt es, glaube ich, ein Special aus der Schweiz, Ende 70er mit ABBA, Bee Gees und ABBA. Glaube ich, so eine Sondersendung. Speaking of ABBA, Agnetha macht ein Soloalbum, das heißt als Standalone, und ich glaube, der Titel war Programm, denn ich glaube, es war kein richtiger Erfolg. Ich meine, es ist das Album, wo sie mit Peter Cetera von Chicago zusammengearbeitet hat.
Dessen Stimme mir ja wahnsinnig gut gefällt.
Der ist aber auch noch an Bee Gees.
Leider.
Oder?
Ja, wobei er nicht singt, glaube ich, nicht Kopfstimme, aber sehr hoch.
Halt. Oder Christopher Cross, das sind lauter so Kastraten.
Ah, Peter Cetera's Stimme gefällt mir wahnsinnig gut, aber hat leider nur wenig richtig gute Lieder.
Ja, Chicago ist also ein blinder Fleck bei mir. Ich habe, glaube ich, zwei Platten, die ich nie angehört habe. Wie bei Stefan Sulke übrigens, sind ja die Platten von Chicago durchnummeriert. Ich habe mir ja vorgestern Stefan Sulke 2 gekauft, wusste nicht, habe ich die schon, aber ich habe 6, 7 und 5. Und Stefan Sulke hat auch Lieder gemacht, die man heute vielleicht so gar nicht mehr singen kann, vom Text her. Und ich empfehle Der Mann aus Russland. Kennt?
Nee.
Also Stefan Sulke, interessanter deutscher Texter und Musiker. Und wie gesagt, manche Lieder... sieht man schon beim Titel, das geht.
Bei Der Mann aus Russland möchte ich erwähnen, den aktuellen Film Tetris über die Entstehungsgeschichte dieses Computerspiels und vor allem, wie es nach in den Westen kam. Es war ein russisches Computerspiel und es ist eine Geschichte, von der man nicht glaubt, dass man daraus einen spannenden zweistündigen Film machen kann, aber er ist wahnsinnig gut und wahnsinnig spannend und interessant und offensichtlich auf wahren Begebenheiten.
Der Rubik's Cube ist doch auch aus Russland.
Ungar, dachte ich.
Ungar,
meine ich.
War ja damals das Gleiche.
Franzosen, France Gall macht ihr Album Barbacar 1987. Ich habe es mir nochmal angehört, weil ich es eigentlich seit Jahren gut finden will. Aber es sind
mal wieder
nur zwei Hits drauf oder zwei gute Lieder drauf. Das waren die beiden Hits, Barbacar nämlich und vor allem Ella Ella. Und France Gall ist ja toll. eigentlich. Also die fängt ja so frühe 70er mit so einem Chanson-Stil an, aber ziemlich schmissig und fast rockig. Gute Stimme, gefällt mir sehr, sehr gut. Und macht dann eigentlich auch die ganzen Phasen durch, die man halt so durchmacht. Macht Disco-Alben, New Wave-Alben in den frühen 80ern und dann eben ja so typisch aufgeblasener 87er hochproduzierter Pop, wo aber die Lieder teilweise ein bisschen leiden, wieder hinter der großen aufgeblasenen Produktion. Und wo wir da schon drüber sprechen, wir haben nämlich 86 ein tolles Album vergessen, das überhaupt nicht aufgeblasen und groß produziert ist, sondern sehr cool, finde ich. Gesh Party.
Die sehen auch cool aus.
Labyrinth heißt die Platte, oder wie auch immer man es auf Französisch ausspricht.
Labyrinth.
Der Hit, der eine Hit, es war waren zwei Hits, die tatsächlich auch wirklich beide im Fernsehen liefen, ich erinnere mich gut, Etienne und Let Be Must The Queen, was mir fast noch besser gefallen hat als Etienne. Und ich habe mir diese Secondhand irgendwo in der Krabbelkiste vor einiger Zeit gekauft und höre die wirklich gerne an. Gefällt mir gut. Ist eine gute 80er Platte.
Mhm. Unter kunstaffinen Menschen, also so diese Arrogantlinge, die auf andere herunterblickten, war ein französisches Projekt sehr beliebt, nämlich Lerita Mitsuko.
Oh ja.
Das könnte von 87
super Lied.
Ja, das ist super.
Wie heißt es?
Ich
guck nach.
Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja. Jedenfalls war das unter diesen
grandioses
Künstlermenschen, war Lerita Mitsuko immer die Band. Und für die Gruftis war es halt Liaison Dangereuse.
Aber ist das Marcia Baila?
Kann
das
sein.
Ist hier der größte Hit auf Spotify und das Album wäre von 84.
Oh, okay. Ich habe eins, da ist kein Hit drauf. Jedenfalls sind für mich. Und die waren 87 immer noch unterwegs natürlich. Und ihr Hit, den kann eigentlich jeder, ob er das bewusst gehört hat oder nicht, mitsummen.
Großartiges Lied. Die tolle Lisa Dalbello macht ihr zweites Album, ja, zweites ernstzunehmendes Album. Sie hat ja so eine Vorkarriere schon und macht dann 85 dieses erste, wo ich gerade nicht weiß, wie es heißt, mit Close to Me und so weiter. Und jetzt zweite Album, noch größer produziert. She heißt es, Fat, Back in Black, war Black on Black war so ein kleinerer Hit und Body and Soul oder Tango, bin mir gar nicht sicher.
Let's Tango. Ja, das kenne ich.
Ja.
Dann war das der größte
Hit. Ja,
wenn ich's
kenne. Und die Platte war auch kein Erfolg und danach war eigentlich vorbei mit der Karriere von Dalbello. Ich glaube, sie war dann als Songschreiberin mehr tätig. Sie war in den frühen 90ern, hat sie nochmal eine Platte gemacht, die mir auch gut gefallen hat, die aber auch kein Erfolg war. Irgendwie war die Zeit nie so richtig reif für Dalbello. Ich weiß nicht, es ist auch so eine Künstlerin, die man, glaube ich, als Künstler toll findet. Sie hat auch für Hart haben ja irgendwie ihr Wait for an Answer gecovert und ich glaube, es ist so eine dieser Künstlerinnen, die für so ein Artist, sagt man glaube ich irgendwie, die dann ganz verehrt werden von ganz vielen, aber kommerziell nie den großen Erfolg haben. Und das ist tragisch, weil sie eine unfassbare Stimme hat, extrem originellen, schlauen und etwas schrägen Pop macht, vielleicht für den Mainstream dann doch zu schräg und für den Indie-Bereich zu poppig. Ich weiß es nicht, so zwischen allen Stühlen, wie so viele tolle Künstler, die es halt dann einfach nie so richtig geschafft haben. Dalbello mit She, ein Album, das mir sehr gut gefallen hat, seit ich es zum ersten Mal gehört habe.
Die Artist. Wie Comset Angels oder Sparks? Weil die ja mal, wer ist Martin Gore? Covered oder Winston Tang.
Ja,
jetzt was Schwieriges. David Bowie mit Never Let Me Down. Mein Freund Bertram hatte die Platte und Glass Spider Tour war natürlich bombastisch, aber es heißt trotzdem überall eigentlich übereinstimmend, dass das David Bowies Tiefpunkt war.
Ja, finde ich auch. Also ich habe mich viel mit Bowie beschäftigt und finde, die 80er sind ja für Bowie so ein seltsames Auf und Ab. Er fängt ja mit Scary Monsters an und es ist überhaupt kein Erfolg, vor allem in den USA nicht. Ein Riesenflop, trotz Ashes to Ashes. Und dann orientiert er sich ja komplett um, engagiert Nile Rodgers, macht mit Let's Dance einen Wahnsinns-Smash-Hit, ich glaube 11 Millionen verkaufte. Und dann kommt Tonight, 84, mit tollen Sachen, Blue Jean, Loving the Alien.
Loving the Alien finde ich super.
Auch Tonight, das Titellied.
Oh, jetzt muss ich schon wieder sagen. Loving the Alien ist auf dem Ice House Berlin Tapes, aber sehr schön.
Wunderbare Version, ja. Und dann macht er Soundtracks, Underground und so weiter und
ein paar
Non-Album-Tracks wie This Is Not America oder Absolute Beginners und dann verliert er so echt, also dieses Album Never Let Me Down ist wirklich schlecht. Mit viel gutem Willen findet man zwei, finde ich zwei gute Lieder, Glass Spider und Never Let Me Down, aber auch die sind, also man muss das schon unbedingt wollen. Also man vermisst nichts, wenn man dieses Album nicht hat.
Ich glaube, er war leer gebrannt. Ja. Man kann ja nicht über 30 Jahre wahrscheinlich vorne weggehen, schätze ich.
Ja, und er hat ja dann, die 90er sind ja dann auch nochmal schwierig, aber da kommen wir dann ja dazu, wenn wir über die späteren 90er Jahre noch sprechen. Marillion machen ihr Schwanengesang in der Urbesetzung mit Fish Clutching at Straws. Die Band zerstreitet sich komplett während dieses Albums und es ist dann schon klar am Ende des Albums, dass es nicht mehr weitergeht. Sie gehen aber trotzdem nochmal auf Tour. Es ist wohl eine Quälerei für alle Beteiligten. Das Album war auch kein allzu großer Erfolg. Sie haben sich da auch über die Plattenfirma weggesetzt, die dann bestimmte, wie gesagt, man kann eine Single nicht Warm Words, Wet Circles nennen. Und Fish wollte das aber unbedingt, hat da seine künstlerische Integrität irgendwie untergraben gesehen und sich da durchgesetzt. Incommunicado war noch eine Single.
Das Einzige, was ich kenne.
Ich finde die Platte nicht schlecht. Ich kann das nicht so hören, dass diese Band hier total am Ende ist und dass da gar nichts mehr geht und dass sie sich total zerstritten haben. Sie ist natürlich nicht mehr Misplaced Childhood, sie ist nicht mehr ganz so eingängig, sie ist melancholischer, sie ist teilweise rockiger auch, sie ist, vielleicht sind die Songs nicht ganz so stark. Ich mag sie aber sehr und ich finde, Fish hat alleine nie mehr diese Qualität erreicht, wenn dann immer nur mal ganz kurz mit einzelnen Liedern, aber nie mehr über Albumlänge. Und Marillion, die ohne Fish hat mir nie, mit denen bin ich nie richtig warm geworden, auch wenn sie als ja, gut gelten und eine eingeschworene Fangemeinde haben, die über Crowdfunding, die auch immer wieder weiter unterstützt und so weiter, aber ich komme nie rein.
Also in Rockkreisen ist Marillion eine feste Größe, immer noch.
Ja, mehr, es ist eher so ein Rock, so ein Publikum, glaube ich.
Ja, ja.
Also da, ja.
Aber halt.
Prog, hast du gesagt?
Prog. Ja. Sehr treue Fangemeinde. Und ich glaube, es ist auch qualitativ. Ich habe ein Album, ich weiß nicht von wann, das ist schon
ich gut. Ich tue mich mit der Stimme ein bisschen schwer von dem anderen Sänger. Ich weiß nicht, die deprimiert mich irgendwie auf eine irrationale Art
und Weise. Also Fish war ja schon fast frech, was Bühnen. Präsenzen so betrifft, an Peter Gabriel angelehnt. Mhm. Aber das haben ja schon viele, viele, viele Leute erörtert. Ich habe jetzt hier noch Dinge, weiß gar nicht, ob man die sagen darf.
Hier darf man alles sagen.
Echt? Okay, Samantha Fox macht ein mit Samantha Fox betiteltes Album und Pink Floyd Momentary Lapse of Reason. Yeah. Erstes Album ohne Roger Waters und ich weiß, dass die Single mir damals auf den Keks ging, die heißt irgendwie Learning to Fly.
Learning to Fly, ja.
Ich fand's ein bisschen öde, obwohl ich David Gilmours Stimme eigentlich liebe.
Ja, es ist ein komisches Album.
Das Cover ist toll.
Also Roger Waters hat das Album als Parodie bezeichnet und wollte ja alles tun, um das auch zu verhindern, dass es unter dem Namen Pink Floyd überhaupt rauskommt. Es gab ja schlimme Rechtsstreitigkeiten und so weiter und sie haben sich dann irgendwie geeinigt, dass ich glaube, Roger Waters hat die Rechte an The Wall komplett gekriegt oder irgendwas und Pink Floyd durften dann, oder die restlichen drei durften den Namen weiterverwenden. Und die Platte ist wirklich ganz erstaunlich langweilig, weil jedes Lied gleich klingt. Es ist alles so ein schwerfälliges Mittempo, ganz schwer. Es klingt wie so ganz, eine ganz schwere Maschine, so ein Braunkohlebagger irgendwie, wie ein Gundermann bedient hat. In dem tollen Film übrigens mit Alex Scheer. Unbedingt mal angucken. Und jetzt klingt diese Platte immer gleich. Also es ist, David Gilmour hat so eine nette, schöne, angenehme Stimme, aber er hat überhaupt keine emotionalen Ausschläge in irgendeiner
Richtung. Ja, die traut man ihm nicht zu.
Bei Dogs of War versucht er so ein bisschen Aggressivität reinzubringen. Ein Lied, One Slip oder so, ist glaube ich ein bisschen schneller mal. Die anderen haben alle das gleiche Tempo und alle die gleiche Stimmung und die gleiche Emotion. Und dennoch gefällt mir die Platte irgendwie. In diesem Compendium Rock von der Eclipsed-Redaktion gilt sie als Verlegenheitskauf. Ja. Das ist ja gerade das schlechteste Studioalbum in der Bewertung. Aber ich mag es irgendwie, weil ich es halt auch schon immer kenne. Und was mir eingefallen ist gestern, als ich drüber nachgedacht habe nochmal, es war so ein Album, das ich mir wirklich auch bewusst angehört habe bei meinen ersten Versuchen, eigene Songs zu schreiben, weil ich so dachte, ich kann das gut nachvollziehen, wie diese Lieder funktionieren. Man nimmt halt ein paar Akkorde und dann singt man irgendwas drüber. So klingen die Lieder. Aber und dann braucht man halt noch ein fettes Keyboard.
Ja, genau, Tonne Synthi.
Möglichst im Mittempo. Schlagzeug spielt einfach Buff, Chuck, Buff, Chuck irgendwie. Und dann kommt daraus irgendwie, so kann ein Lied gehen. So, das war, ich weiß nicht noch, dass ich das mir zum ersten Mal auf. Ach, so funktionieren Lieder. So, total einfach.
Echt?
Das und halt
verbindet man eigentlich nicht mit Pink Floyd.
Ja, aber auf der Platte ist es tatsächlich so. Es sind so ganz einfache Lieder. Die okay. Nur deswegen, glaube ich, irgendwie nach Pink Floyd klingen, weil sie halt fett mit viel Keyboard sind und dann irgendwann ein Gitarrensolo kommen.
Und du hast gesagt, es klingt alles gleich. Ramones, Halfway to Sanity. Qualitätskauf würde es jetzt heißen. Qualitätskauf. Im Punk, jemand, den wir vielleicht zu Recht nie erwähnt haben, die Exploited mit ihrem ekligen Sänger Watty. Die Platte habe ich gesehen bei Freunden aus dem Band-Dunstkreis. Die Platte heißt Death Before Dishonor. Und ich habe immer Dishonor gelesen, weil irgendwie konnte ich das nicht in ein vernünftiges Wort übersetzen. Dishonor. Und auf dem Cover ist irgendwie Margaret Thatcher, die von einem mit Iro verzierten Totenschädel irgendwie umarmt wird oder irgend sowas. Ich sag's nur deshalb. Also ja. Das war auch wie John Sinclair, fast ein Heavy-Cover.
Ja,
weil Exploited kippt dann eh so ein bisschen in Hard Rock, finde ich. Ich habe mich da nie damit beschäftigt. Am Anfang dachte ich, ja, Exploited finde ich gut, wegen dem albernen Album Horror Epics. Aber dann wurde mir klar, das bringt eigentlich nichts.
Ich habe auch so was Ähnliches wie Exploited, nämlich Erasure.
Das Circus ist selbe Baustelle.
The Circus mit dem großen, großen Hit Sometimes. Und ich weiß nicht warum, aber Erasure gefallen mir irgendwie. Obwohl an der Musik vieles falsch ist. Aber ich habe irgendwie so ein komisches Fable. Das ist irgendwie diese Pet Shop Boys Welt in dich.
Ja, Erasure und die erste Depeche Mode, das ist praktisch dasselbe. Und Vince Clarke macht eigentlich immer das Gleiche. Und seine letzten drei Sänger klingen alle gleich. Es geht los mit Yazoo, mit Alice Moyet. Und die macht ein Album, sind das Übergänge, unfassbar. Das heißt Rain Dancing. Und ich finde Alice Moyet von der Stimme her fast in einer Liga mit Annie Lennox. Die mit den Eurythmics. Das ist unglaublich.
Furchtbar.
Das ist ja fast wie geplant. Yeah. Die mit Eurythmics Savage macht. Und ich glaube, von dem Lied gibt es überhaupt keinen Hit.
Das ist wirklich ein ganz, ganz
schlimmes... Ein Verlegenheitsalbum.
Ganz schlimmes Eurythmics-Album. Aber, Moment, ich habe was entdeckt auf diesem Album. Und zwar ein Lied mit Akustikgitarre in einer Doku über Annie Lennox auf Arte vor kurzem. Sorry. Und dieses Lied heißt... Moment, jetzt muss ich gerade kurz gucken. Es ist das letzte Lied. Nee, es ist falsch. Es ist gar nicht da drauf. Es ist auf...
Dann ist doch nichts drauf. Aber das Cover ist gut. Ich finde das Cover super.
Weil ja, das Cover ist toll.
Annie Lennox ist verkleidet als Vamp. Und ich mag ja sowieso, wenn sich Menschen irgendwie verkleiden und absurd geschminkt sind und so. Das mag ich.
Ja, ich muss das Lied nachreichen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber was ich entdeckt habe, ist ein Live-Album von den Eurythmics 83 bis 89. Kann man sich auf Spotify anhören, ist eine Compilation von 93, aber eine schöne Best-of mit guten Versionen, mit Live-Versionen einfach auch und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
Unsere Hausaufgabe ist jetzt, findet ein gutes Lied auf Savage.
Genau, ja, und ich versuche gleich nochmal rauszukriegen, wie dieses Lied mit Akustikgitarre heißt. Ganz ungewöhnlich. Mhm. Elton John macht ein Live-Album und ich habe es, weil ich in seiner Autobiografie, hat er das so interessant beschrieben, er nimmt es auf in Melbourne mit dem Melbourne Symphony Orchestra und er hatte ganz große Stimmprobleme bei dieser Tour und auch bei dieser Aufnahme. Seine Stimme ist eigentlich kurz, er hat kurz vor dem Konzert da gedacht, er kann gar nicht auftreten und beschreibt es wirklich so, er musste dann auch danach in Behandlung gehen und seine Stimme klingt ein bisschen anders als sonst, rauer deutlich, er muss pressen, man hört es, aber sie klingt total geil, sie klingt eigentlich fast besser noch als sonst und deswegen habe ich mir die Platte gekauft, weil sie wirklich ein schöner Rundumschlag ist durch sein Oeuvre aus den 70, über die 70er in die ein bisschen früheren 80er auch rein. Aber tolle, tolle Versionen von Take Me to the Pilot, Tiny Dancer drauf, Madman Across the Water und Don't Let the Sun Go Down on Me und alles halt mit diesem tollen Symphonieorchester auch im Hintergrund. Platte fängt extrem ruhig an mit vier ruhigen Liedern auf der ersten Seite, 60 Years On. Sehr berührend, ganz tolles Elton John Album. Wahrscheinlich sein eines der zwei besten aus den 80ern.
Hui, ich weiß noch, wie mein Bruder in den 70er Jahren sich ein Elton John Album zu Weihnachten wünschte und mein Music-Nerd-Onkel, der uns zur Popmusik brachte, als ich 5 war, der hat ihm dann nicht irgendein Studioalbum geschenkt, sondern ein Doppel-Live-Album und ich weiß noch, wie ratlos wir da vorsaßen, so, was ist jetzt das? Und da war aber super Crocodile Rock und so drauf und es stand dann drin, es war ein Gatefold-Cover und drin war irgendwie die Geschichte, dass, das weiß ich noch genau, weil ich es wörtlich genommen habe, dass Elton John am Anfang seiner Karriere den Kopf in den Ofen stecken wollte. Das habe ich mir dann richtig vorgestellt, aber es ist nur so ein, wie so vieles im Englischen, ein Bild.
Ja,
ja, so war das. Damals. Bei Elton John, der hat ja auch so eine Art Glam-Rock-Optik eigentlich, die an Roxy Music erinnert. Etwas. Seine Brillen sind ja legendär, manchmal auch seine Stiefel. Deshalb komme ich jetzt zu Brian Ferry. Ich sehe, dass Marc die hier auch liegen hat. Ich sage deshalb kurz was über das Brian Ferry Album Bête Noir, weil da Johnny Marr mitspielt. Und das Lied The Right Stuff, glaube ich, ist besteht aus einem Instrumental der Smiths.
Hm.
Und das war, glaube ich, für Morrissey wieder ganz nah am Verrat.
Oh ja.
Ich glaube, es ist The Right Stuff, jedenfalls ein Smiths Instrumental wurde bei Brian Ferry zu einem Lied mit Gesang.
Ich glaube, Limbo war die Single und es ist halt auch wieder wie den, beim Vorgänger von 85 mit Slave to Love drauf. Es ist im Grunde der gleiche Sound. Dieser weiche, so Cocktailbar-Pop. Er ist gar nicht jazzig, aber es könnte eigentlich auch Jazz sein von dieser Grundatmosphäre. Man sieht halt jemanden mit einem Cocktail da, mit einem Smoking an. Und,
noch.
Ja, und das ist halt dieser Sound. Und mir gefällt halt Brian Ferrys Stimme einfach immer. Und ich mag diese 80er-Sachen von Brian Ferry sehr.
Eigentlich ist das Music to make love to.
Ja, auch.
Ich mache seine Stimme ja gerne nach. Manchmal ist das nur so ganz vorne. Ich habe immer gedacht, Jealous Guy ist von ihm, bis ich bemerkt habe, das ist eigentlich von John Lennon, aber ich mag es eigentlich, darf man das sagen, von Brian Ferry mehr, weil ich mag bei John Lennon dieses Jealous Guy, das ist mir zu viel, aber dann hört man sofort, dass es John Lennon ist.
Brian Ferry hat ein Album gemacht, 2021 oder 20, mit einem, er hat ja so eine Zeit immer, wo er so 20er Jahre Musik nachmacht mit Orchester. Da hat er schon mal ein Album gemacht, ein reines Coveralbum. Und 21 hat er ein Album gemacht, das heißt Bittersweet. Und da spielt er einige seiner Songs in so einem 20er Jahre Stil nach. Also man denkt irgendwie an The Great Gatsby Soundtrack oder so. Und da hat er Sign of the Times, ist eine fantastische Version davon, oder auch Limbo von diesem Album oder Dance Away sind da drauf, in ganz absurden Orchester-Arrangements, über die er halt singt, aber
Dance Away. Ja, fand ich immer gut.
Ja,
und das mit den Smiths, das ist halt das, was, wo ich immer dran denke. Ich finde das Cover, vor allem das Backcover, finde ich super, wo man sein Gesicht sieht, aber mit so Holzstrukturen im Gesicht finde ich ganz toll.
Jetzt haben wir noch ein nochmal Synthie-Pop, die Communards mit ihrem zweiten Album Red. Das finde ich fast so gut ist wie das erste, auch wenn so dieser ganz berührende, wie heißt dieses tolle ruhige Lied?
Reprise.
Und natürlich der Obersmash-Hit auch nicht drauf ist mit Don't Leave Me This Way. Aber Tomorrow war, meine ich, die Single. Eine der zwei Singles.
Und There's More to Love Than Boy Meets Girl.
Ja. Auch eine tolle Platte. Mir gefallen diese zwei Communards-Platten außerordentlich. Danach war auch mit den Communards vorbei.
Ja.
Jimmy Somerville hatte dann noch ein, zwei Solo-Hits.
Und mit einer Französin, das habe ich in Frankreich gekauft, in Emmaus, in der Flohmarkthalle. Mhm. Jetzt habe ich das sogar doppelt. Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, aber mit irgendeiner Französin. Ist gut.
Es gibt auf YouTube einen netten Clip, wo er neben einem Basker, einem englischen Straßensänger, der gerade in Bronski Beat-Lied spielt, auf der Gitarre sich nebendran stellt und mitsingt im Vorbeilaufen.
Ich spiele im Moment gern Smalltown Boy in Originaltonlage. Das geht irgendwie. Wusstest du eigentlich, dass Brian Ferry bei einer Flugzeugentführung dabei war? Nee. Ja, ich erinnere mich noch an die Bilder. Ich glaube, in der Bild-Zeitung, wie ein verschwitzter Brian Ferry.
Brian Ferry schwitzt nicht.
Doch, der schwitzt in den Kragen, der dann Kragenspeck ansetzt. Er ist auch ein Mensch.
Flugzeugentführung?
Ja, Flugzeugentführung.
Wahnsinn.
Also müssten wir jetzt mal, aber ich bin mir fast sicher.
Also ich habe ihn gesehen, ja, habe ich schon mal erzählt, beim Zeltmusikfestival in Freiburg und es war ein fantastisches Konzert. Unglaublich toll. Er hat wirklich alles gegeben und er hat wirklich geschwitzt.
Auch okay.
Dann, weil er wirklich auf der Bühne macht wie ab.
Also für seine Verhältnisse. Also ein Gentleman.
Immer mit Contenance natürlich, aber...
Ja. Eigentlich ist er die Blaupause für Tony Hadley.
Ja.
Der nicht mehr bei Spandau Ballet ist und Spandau Ballet spielt.
Echt?
Immer mehr, ja, irgendwas war da.
Ja.
Aber das ist ja völlig sinnlos, wenn man sich trennt, nachdem er erfolgreich war.
Also das, wir haben ja über NXS gesprochen letztes Mal und ich habe einen Satz mir zurechtgelegt und habe ihn vergessen. NXS sind eigentlich die Nachfolgeband von Duran Duran und Spandau Ballet, diesen ganzen Bands, die jetzt verschwinden, diesen englischen Pop-Bands und NXS ja. übernehmen.
Nur mehr Zepter. In the face.
Ja. Wobei Duran auch ganz schön in the face war.
Ja, schon.
Es gab eine Platte letztes Jahr beim Record Store Day live at Hammersmith 82 von Duran Duran. Ganz schwer zu kriegen. Ich habe es versucht auf Vinyl, also nicht unter 50 Euro. Ich habe es verpasst zu kaufen am entsprechenden Tag. Und da hört man auch nochmal, wie die gerockt haben und wie live dann Andy Taylors Gitarre doch deutlich mehr vorne war noch, die ja im Studio eher zurückgemischt ist.
Ja, und das zurück, Ganze noch. Oder? Irgendwie? Andy Taylor? Ich glaube, sie machen gerade was mit ihm.
Oh.
Habe ich. Guck's mal nach. Ja, also für dich als Fan. Ich meine, ich habe was gehört.
Ja.
Ein Buschtrommeln.
Jetzt kommt noch ein Album, das mir sehr, 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 sehr wichtig war. Immer schon. Nämlich Simple Minds Live in the City of Light. Und bevor ich mich mit den Simple Minds beschäftigt hatte, war das Album, das ich hatte. Und das waren immer die ultimativen Versionen. Und wenn ich dann nachträglich erstmal die Studio-Versionen teilweise gehört habe von älteren Liedern wie Big Sleep oder Waterfront, dachte ich immer, was soll der Quatsch? Die ultimative Version ist hier drauf. Ein schöner Rundumschlag über die vor allem poppigeren und eingängigeren Sachen. Die Post-Punk-Phase von 79 bis 83 wird komplett ausgeblendet. Eigentlich beginnt es erst ab 84 hier auf diesem Album. Besteht, glaube ich, komplett aus den Songs von Once Upon a Time und wie heißt das davor? New Gold Dream.
Nee,
aber sind natürlich...
Das davor heißt...
Achso, das, ja, New Gold Dream und dann noch das dazwischen.
Sparkle in the Rain.
Sparkle in the Rain, genau. Aus diesen drei Alben besteht dieses Album hier und es ist ein Dokument einer großen, 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 erfolgreichen 80er Jahre Band und auch einer tollen Live-Band vor allem auch hier.
Die will ich auch.
Und ich habe mir vor kurzem noch gekauft Live in the City of Angels von 2018, das quasi das Fortsetzungsalbum ist mit vielen Liedern dann noch, die danach entstanden sind auch natürlich von 89er Street Fighting Years und dann danach.
Ja, die fand ich.
Ja, da sind aber auch schöne Sachen dabei und was sie dort auch machen, sie gehen noch viel tiefer in die Vergangenheit und spielen doch 3, 4, 5 von den ganz frühen Sachen und das ist auch nochmal ein ganz tolles Live-Album. Super. Tolle Liveband hier, ich glaube in Frankreich, in Paris aufgenommen, meine ich, bin aber nicht sicher.
So wie Fridas Album Shine, das war aber von Steve Lillywhite produziert, ich glaube 85, auch in Paris aufgenommen.
Oder auch Paris von Supertramp.
Unbedingt musste ich das jetzt.
Meine, so eine Art Lieblingsband, Flash in the Pan, machen ihr letztes Album, es heißt Nights in France, auch. Und da war der Single-Hit war Ayla und es ist aber richtig schlecht im Gegensatz zu zwei anderen Liedern, nämlich Money Don't Lie und Yesterday Is Gone. Ansonsten ist es eines der eher schwächeren Flash in the Pan Alben, die ich ja sehr geliebt habe, seit ich Midnight Man entdeckt habe von 84 auf ihrem Album Early Morning Wake Up Call. Aber der Vollständigkeit halber musste ich dieses Album natürlich auch haben und hier erwähnen.
Yesterday's Gone erinnert mich an Fleetwood Mac. Ich glaube, die habe ich aus der Tonne geholt, deshalb habe ich es im Auto angehört. Super, super, super. Rainbirds.
Oh ja.
Fand ich damals dieses Lied Blueprint extrem gut und ich finde es immer noch gut. Mm. Und was witzig ist, bei Rainbirds spielt ja der Ärzte, Bassist, wie heißt er? Rod González. Ja. Ich finde den eh super und der spielt mit beim Rainbirds Album. Ich mag die Stimme von Katharina Frank. Mhm. Frank. Ja. Und ich glaube, wenn man sich mit den Rainbirds beschäftigt, merkt man, dass die auch später noch, obwohl das überhaupt niemand mehr mitgekriegt hat, echt gute
Platten. Ja, ich hatte da mal noch eine. Ich würde jetzt
zwei
mal
Frauen drauf
sagen, es war vielleicht jetzt von 89, Call Me Easy, Say I'm Strong, Love.
Love Me My Way, It Ain't Wrong.
Ja, ist zu lang. Und das ist natürlich kein Pop mehr, das ist fast so eine Art Kunstpop, das will ganz viel, das ist so,
geht
so,
wird eine, noch so eine viel Kate mehr
Bush-Richtung oder so,
ja, also vom Anspruch. Nicht ja, so. Irgendwann ist, glaube ich, auch gar keine Band mehr, sondern sie mit einer anderen Musikerin und ich erinnere mich, Mitte der 90er war ich mal in Dresden mit der Kunstklasse und ich meine, da lief im Hintergrund Rainbirds, ich bin mir nicht ganz sicher und ich fand es toll. Ich habe leider nie dann den Weg in den Plattenladen Richtung Rainbirds angetreten, aber ich glaube, dass Katharina Frank eine der besten deutschen Musikerinnen ist und das Debütalbum vor allem wegen Blueprint war, glaube ich, sehr erfolgreich und ich finde das Lied immer noch sehr gut.
Tolles Lied.
Ja. Super Gitarre.
Könnte man auch jedem vorspielen, der sagt, die 80er waren Quatsch. Jetzt kommt noch Rick Rubins dritter Geniestreich. Er hat in dem Interview mit Brian Eno in seiner Podcast-Reihe gesagt, er wurde Produzent eigentlich oder er sieht sich als Künstler, als jemand, der Dinge produziert, von denen er denkt, die müsste es geben und die es halt aber nicht gibt. Und ihm ging das mit Hip-Hop ganz extrem so in den 80ern. Er fand diese frühen Hip-Hop-Sachen ganz interessant, aber hatte immer das Gefühl, die klingen eigentlich nicht so, wie sie klingen müssten und hat es dann eben einfach ausprobiert, wie die wirklich klingen müssten, seiner Meinung nach, und hat zwei ganz, ganz wichtige Alben produziert mit Run DMC und den Beastie Boys natürlich, die den Hip-Hop extrem nach vorne gebracht haben, Sampling-Techniken, Möglichkeiten, was man alles machen kann unter diesem Label Hip-Hop, und jetzt macht er 87 das zweite Album von LL Cool J und das hat mir damals schon immer gut gefallen, wobei ich nur die Single kannte, nämlich I Need Love, eine Hip-Hop-Ballade eigentlich. Und ein Lied, das LL Cool J nicht nur gut getan hat, in der Community hat sie ihn, glaube ich, zu so einer Art Weichei abgestempelt. Er hat da eine Weile gebraucht, bis er sich wieder freigestrampelt hat, weil es halt ein sehr untypisches, sagen wir mal, was Gender-Stereotype im Hip-Hop angeht, ein extrem untypisches Lied ist. Er zeigt sich sehr verletzlich, sehr bedürftig. Und ja, man könnte jetzt, wenn man böse sagt, so halt auch ein bisschen weinerlich in diesem Lied. Aber es ist ein wunderschönes Lied.
Von Luca Blum gecovert. I Need Love.
Ja. Schön. Und das Album hier insgesamt ist ein Riesenspektakel, finde ich. Schon das erste Lied, I'm Bad, mit diesem fiesen chromatischen Basslauf, ist fantastisch und haut so rein. Und es ist halt wieder ja Rick Rubins Fähigkeit, da einfach ein Riesenspektakel dahinter zu produzieren. Ich habe jetzt gerade gesehen, die Doku, die Beastie Boys Story, die also als Live-Show aufgenommen haben und da abgefilmt unter der Regie von Spike Jonze. Da wird auch nochmal einiges auch deutlich über Rick Rubin. Er kommt da nicht ganz so gut weg, aber ich glaube, sie haben sich versöhnt mittlerweile. Und sein Beitrag zur Entwicklung des Hip-Hop ist natürlich unbestritten. Aber ich glaube, nach diesem Album 87 macht er ja dann noch The Cult und dann ist er eher im Rock zu Hause mal und im
Rock
für eine Weile.
Ja. Ich habe ein paar Dinge aus dem Punk, die teilweise dann versandeten und andererseits dann zum Beispiel durch Nirvana groß wurden oder ins Blickfeld rückten, nämlich Meat Puppets, Huevos heißt die Platte, und Meat Puppets war ja immer zwar auf SST, aber unverzerrte Gitarren, so ein bisschen Wüstenmusik.
Ganz interessant, finde ich.
Erst ja, hochinteressante Band, immer zweistimmig, Gesang, zwei Brüder auch drin. Und eben durch Nirvana Unplugged. kamen die dann ins Bewusstsein. Dann gibt es eine Band, die so ein bisschen in All-Richtung geht, weil der Sänger von denen wurde dann mal, oder war der erste Sänger von All. Dag Nasty heißt die Band, Way Out of Dankos heißt die Platte für alle Melodic-Punk-Fans. Dann Lemonheads, bevor die dann Everybody's Darling wurden, beziehungsweise Evan Dando, machen eine Platte mit einem fast verstörenden Cover, mit zwei Kindern drauf, mit Spielzeugpistolen. Und die Platte heißt auch noch Hate Your Friends. Das war alles noch sehr roh und punkig, aber dann wurde es ja so fast ja, wie Simon & Garfunkel, nur mit E-Gitarren. Das haben ja Mrs. Robinson später gecovert. Und Screaming Trees mit dem hochinteressanten, tragischen, wie heißt er noch?
Mark Lanegan.
Mark Lanegan. Der konnte ja mit dem Frühwerk der Screaming Trees gar nicht so viel anfangen und hat dann irgendwann selber begonnen, Lieder zu schreiben. Die machen ein Album, das heißt Even If, und den Rest kann ich gerade nicht lesen, waren auch auf SST, glaube ich, und wurden dann später auch extrem wichtig im Bezug von Grunge, und er war ein Freund von Kurt Cobain und sein Spätwerk, das ist ja sehr, sehr vielfältig, also Mark Lanegans Spätwerk. Also aus dem wurde dann eine ganz, ganz interessante Figur. So viel noch zum Punk. Vipers machen noch Follow Blind, aber die waren auch immer ein Geheimtipp. So viel zum Punk, und ich wäre dann, glaube ich, durch. Außer dass für Kunststudenten und für besserwisser Menschen gab es die Band Blurred mit nervtötendem Saxophon. Ich erinnere mich, habe ich glaube schon mal erzählt, irgendwelche ja, super kunstaffinen Menschen saßen am Baggersee und es lief aus dem Ghetto Blaster Blurred, und eigentlich wollte jeder am Baggersee die Leute umbringen. Die Platte heißt Smoke Time, glaube ich, und es war für mich nie interessant, obwohl ich wusste, wenn ich das höre, bin ich drin im Inner Circle.
Oh, da erinnere ich mich auch, am Baggersee wollte man auch Leute umbringen in den 90ern, die dann diese Band East 17 nachgemacht haben, die immer mit nackten Oberkörpern im Video waren, aber dann so Strickmützen auf hatten.
Oh,
und
ja.
Da saß, weiß ich auch noch, dass da mal so eine Gruppe Jungs am Baggersee saß in diesem Outfit und East 17 dann auch noch gehört haben.
Ja, aber das war dann schon wieder konsequent. Im Gothic-Bereich, Gothic meets Pop, gab es noch Gene Loves Jetsable. Das hat mein Bruder mal gekauft, denn die Platte heißt House of Dolls, aber es ist, glaube ich, weder Fisch noch Fleisch, also nicht richtig Wave und nicht richtig Rock. Müsste ich mal nachforschen, aber ich glaube, das war zu unentschlossen. Aber viele wallende Gewänder und Vokuhilas und Haarspray.
Dann haben wir noch einen Künstler, den wir beide gut finden und wichtig, der ein Album hat, das ich wahrscheinlich besser finde als der Klaus, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist jetzt einfach mal eine These.
Ich fand halt die Single schlecht, aber When He Was Fab.
George Harrison, Cloud Nine, sein bestes Soloalbum, finde ich, weil kein richtig schlechtes Lied drauf, für meine Begriffe.
Das beste ILO-Album, das spielt.
Klingt natürlich wie alles, wo Jeff Lynne die Finger drin hat, nach ILO, aber trotzdem natürlich die Stimme von George Harrison und diese typische Gitarre, diese weiche Slide-Gitarre, die mir so wunderbar gefällt. Und die Platte ist, klar, die ist hochproduziert, das ist vor allem vom Schlagzeug, und hat man da immer das Gefühl, so, ja, das ist ein bisschen zu 80er, zu laut, aber die Songs sind halt wirklich stark, da ist wirklich nichts schwach drauf. Man kann gerade mal mein Set on You nervig finden.
Aber es ist das letzte Lied?
Radio-Hit und ja, als
das letztes Lied. Das finde ich am besten.
Aber die Platte zeigt eben schon auch, dass sie mit Cloud 9 fängt sie fast ein bisschen sperrig an auch. This Is Love, When We Was Fab, deutliche Beatles-Referenzen auch drin. Das ist nicht... das ist kein Quatsch von den Kompositionen. Und das ist auch gewagt. Teilweise, aber immer gut und dann immer halt poppig und nie so, so ein bisschen nichtssagend, wie es halt teilweise dann auch war bei George Harrison, finde ich. Wobei er eben auf jedem Album gute Lieder hatte, aber auch immer viele Lieder, wo man sich fragt, was war jetzt da so nötig, dieses Lied unbedingt aufzunehmen. Aber ich mag dieses Album sehr, Cloud Nine von George Harrison, aber halt auch ein 80er Dokument.
Ja, vermutlich. Ich glaube, die Single und das Cover war ein bisschen irreführend. Ich finde When We Was Fab ein total tolles Lied. Und im Video Ich meine, dass da sogar mal kurz Paul McCartney auftaucht. Die waren sich ja nicht so grün, obwohl sie ja Schulfreunde sind. Aber George Harrison hat immer gesagt, er wird mit jedem von den Beatles wieder eine Band machen, nur nicht mit Paul McCartney. Vielleicht wegen dessen Pedanterie. Mhm. Aber When We Was Fab war ja praktisch so ein versöhnlicher Blick zurück und im Video halt 1000 Referenzen zu den Beatles. Und George Harrison kam ja in John Lennons letzten Interviews überhaupt nicht gut weg, weil George Harrison hatte, ich glaube, 1980 eine Biografie veröffentlicht, in dem John Lennon, glaube ich, 4-mal erwähnt wird. Und das war für John Lennon Hochverrat und dann ging er halt total ab und sagt halt, ja, der ist eh immer nur hinter uns hergeschlichen und war halt ein typischer John Lennon dann. Aber jetzt begibt sich George Harrison, glaube ich, auch wie Paul McCartney eigentlich ab Mitte der 80er in die Rückschau und zwar eine, wo er das Beatles-Werk schätzt und ehrt, wobei George Harrison war ja dann Filmproduzent und alles Mögliche und hat eigentlich nie so gesagt, das mit den Beatles war alles ganz toll, sondern er war ja eher spirituell unterwegs und hat dem Ganzen, glaube ich, von allen am wenigsten Bedeutung beigemessen.
Hm. Na? Gut, ja. Dann haben wir jetzt
gemolken.
Dieses Jahr durchgemolken, bis nichts mehr übrig war. Und
das bezweifle ich.
Ja, das bezweifle ich auch. Ich habe meine Aufschriebe heute vergessen. Ich werde jetzt daheim wahrscheinlich, ich gucke lieber nicht rein.
Es gibt eine Rare Tracks-Folge oder so.
Wir da noch. Demnächst machen wir mal ein oder zwei Sonderfolgen zu speziellen Themen. Dazu dann aktuell mehr. Und wir verabschieden uns.
Moment, ich habe Black Wonderful Life.
Oh, das war ja noch ein großer Hit.
Ja, also nur, dass man, ich wollte ihn jetzt nicht ausbremsen. Das
ist eigentlich ein schönes Lied.
Ja, und Black ist inzwischen auch schon gestorben und ich weiß, dass im Tanzkurs lief dauernd Wonderful Life und zwar eigentlich ein sehr trauriges Lied. Mhm. Das lief in letzter Zeit oft im Radio und ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich musste ja in den Tanzkurs geprügelt werden, weil dort meine Freundin, meine erste Freundin teilnahm und ich habe dann bis zum Eingang vom Foyer der Halle gesagt, ich mache nicht mit und dann war ich aber doch drin und dann kam der Riesenschock, denn nach jedem ersten Tanz mit meiner Freundin war Partnerwechsel und dann muss man mit irgendjemand aus der Parallelklasse dann zu Wonderful Life tanzen und hat gedacht, nein, wieso jetzt mit der, wo man doch nur aus einem Grund im Tanzkurs war, aber für mich der Soundtrack zum Tanzkurs ist,
wie hieß der zweite Black, von Black,
Wonderful Life, oh Gott. Der zweite Hit von Black.
Es gab noch einen kleineren. Jetzt bin ich aber gespannt.
Life is Pigsty. Ah nein, das ist...
Coming Up Roses, meine ich. Jetzt pass auf, ich gucke. Wenn ich Black eingebe, kommt bei mir Black Sabbath. Ist das schlimm?
Ja, Black Flag könnte noch kommen.
Everything's Coming. Coming Up Roses.
Ja, der Titel sagt mir das, aber das Lied selber. Ich muss mal schauen, ob ich die LP habe oder nur die... Single. Die Single aber auf jeden Fall. Vielleicht sogar doppelt. Also wer sie will, möge mir schreiben. Einen rückfrankierten Umschlag. Ich sollte immer eine Hitparade. Da wurde ja immer die Adresse eingeblendet.
Autogrammadresse.
Autogrammadresse.
So, wir sind sogar unter den 90 Minuten und wir machen jetzt Schluss oder lösen euch und wünschen euch alles Gute. Mhm. Jetzt kommt der Frühling oder ist schon da, wenn ihr das hört. Bis bald.
Und alle Platten nachhören.
Unbedingt. Hausaufgabe. Wir prüfen's nach. Tschüss.
Tschüss. Das war jetzt natürlich nur ein Gag, das schon Schluss ist, weil man kann ja jetzt nicht einfach so aufhören mit so einem rudimentären Behandeln des Jahres 1987. zum Wave muss man noch sagen, Anne Clark, die große Sprechkünstlerin des, ich sage jetzt wirklich düsteren, deprimierenden Synthie-Pop, macht ein Album mit einem schlechten Cover. Es heißt Hopeless Cases und das Wortspiel, sie steht an einem Bahnsteig mit lauter Cases, also mit Suitcases, mit Koffern. Ich finde es ein bisschen lahm, dieses Wortspiel. Und das Cover finde ich schlecht. Ich habe sie nicht oft angehört und sie klingt wie ein Anne Clark Album, aber nicht mehr so aggressiv wie Our Darkness, das ja immer bei, wie war es, Sport im Dritten oder Sport unter der Lupe?
Irgendwo.
Ja, Christian wird sofort anrufen. Das war doch klar. Und dann gibt es noch Mark Almond. Er sieht auf dem Cover fast schon aus wie Nick Fiend von Alien Sex Fiend. Weißes Gesicht, extrem viel Kajal und Lippenstift, aber es ist ein schwarz-weiß Foto. Das Cover finde ich gut und es hat irgendwas Gruseliges, sieht aber fast aus wie Pierre et Gilles, das homosexuelle Fotografenpaar aus Frankreich. Die Platte heißt Mother Fist and Her Five Daughters und die Begleitband soll heißen With the Willing Sinners. Also der Mark Almond ist ja auch so eine Galionsfigur des homoerotischen Pop. Mhm. Das erste Softcell-Album heißt ja Nonstop Erotic Cabaret. Und der Titel der Platte geht zurück auf Truman Capote. Und dem ist die Platte auch gewidmet von Nocturnal Turnings und How Siamese Twins Have Sex. Also Kurzgeschichten von Truman Capote.
Something's Gotten Hold of My Heart war ja so ein Mark Almond Hit aus den 80ern noch. Da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal auf den aufmerksam geworden. Tainted Love, daran kam sowieso kein Weg vorbei. Aber ich als Nachgeborener habe eigentlich Mark Almond eher solo kennengelernt. Dann mit diesem Duo auch noch, mit Bronski Beat, I Feel Love, glaube ich. Und dann habe ich erst danach dann Soft Cell entdeckt oder gewusst, dass, das, dass es die eben auch noch gab. Und jetzt eigentlich erst Soft Cell, wirklich erst durch den Podcast entdeckt, diese zwei Alben und mag die sehr, diese beiden Alben. So Solo-Sachen habe ich mir nicht weiter angehört. Er hat letztes Jahr oder vor zwei Jahren eine Single mit den Pet Shop Boys rausgebracht.
Ja, der ist öfter mal bei jemandem dabei, so wie Jimmy Somerville auch bei dem Elvis-Cover von den Fine Young Cannibals dabei ist. Suspicious Minds, da singt ja Jimmy Somerville im Background. Und das Cover ist wirklich schön, weil die ganzen Buchstaben Mark von dem Namen Mark Almond Figuren sind und es wirkt alles so ein bisschen Venedig-mäßig, Theater, Kabarett-mäßig. Also schönes Cover, auch wenn er etwas verstörend aussieht. Die Titel sind The Hustler und There is a Bed und Mother Fist. Also es sind auch viele Totenköpfe drauf. Also es hat bestimmt so eine gewisse Seemanns Erotik.
Purple Zone heißt das Lied mit den Pet Shop Boys und Soft Cell von 2022.
Gut, also da wir das jetzt auch noch erwähnt haben, kann ich, glaube ich, gut schlafen jetzt.
Dann war es das jetzt endgültig.
Mhm.
Ciao.
Tschüss.